Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag um 15.30 Uhr bei Holstein Kiel. Wir freuen uns, bei einer sehr spannenden Mannschaft zu spielen, bei einem Club, der das in den vergangenen Jahren richtig, richtig gut gemacht hat. Das Stadion ausverkauft mit über 15.000 Zuschauer, 1.773 Eintracht-Fans sind dabei. Wir hätten ungefähr 6-mal so viele Karten verkaufen können für dieses Auswärtsspiel, also große Lust auch auf die Reise an die Ostsee. Das letzte Spiel in Kiel war 1996, die Älteren von euch werden sich daran erinnern. 4:2 Sieg damals als Zweitligist bei den Viertligisten aus Kiel. Und das ist das erste Bundesligaspiel, Erst-Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt in Schleswig-Holstein. In der zweiten Liga hatten wir das schon mal gegen den VfB Lübeck. Ja, Dino, gestern 3:3 gegen Pilsen. Jetzt geht es weiter nach Kiel am Sonntag. Wie sieht es personell aus?
Ja, hallo, erstmal in die Runde. Hugo Ekitike und Rasmus Christensen mussten gestern leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Müssen wir morgen das Abschlusstraining abwarten, aber so wie die Mediziner uns das heute mitgeteilt haben, dürfte das für am Sonntag kein Problem sein. Bei Robin Koch müssen wir auch das Abschlusstraining morgen abwarten. Wir werden das morgen testen und müssen da natürlich auch eine gewisse Verantwortung für den Spieler übernehmen, aber da sind die Mediziner auch zuversichtlich, dass wir auf ihn zurückgreifen können.
Dann kommen wir zu euren Fragen. Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk.
Danke und guten zusammen. Herr Toppmöller, ist es Ihnen recht, dass jetzt direkt Kiel wieder Thema ist oder hätten Sie gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, um das Spiel gestern zu verarbeiten, weil es ja möglicherweise doch ganz gut Lernpotenzial für das Team gehabt hat?
Ja, das ist ja das Geile an den internationalen Spielen, dass du dann sofort 3 Tage später wieder in der Bundesliga spielst und am Ende ist es dann erstmal egal, ob du ein Spiel dann gewonnen hast oder verloren, sondern der Fokus ist direkt wieder ausgerichtet auf das, was dann kommt und es ist jetzt ein Wettbewerb. Wir haben uns gestern sehr geärgert über das Ergebnis und haben heute aber schon wieder umgeschaltet auf Kampfmodus, auf das, was jetzt vor uns liegt und da gilt einfach der volle Fokus auf das Spiel in Kiel. Wir wollen unbedingt den 4. Sieg in Folge in der Bundesliga landen und werden alles daran setzen.
Ulrika Sickenberger von der Bild-Zeitung.
4. Sieg in Folge, Stichwort. Du sprachst gestern von einem kleinen Dämpfer durch das 3:3. Wie wichtig wird das Spiel auch im Hinblick auf die Stimmung, weil die ja bisher sehr, sehr positiv ist, jetzt der Dämpfer? Wie wichtig ist das bezüglich Stimmung und Atmosphäre?
Ja, Siege helfen natürlich immer. Jetzt haben wir jetzt schon das ein oder andere erlebt. Im Pokal weitergekommen, in Dortmund gut gespielt, aber verloren. Eine gute Reaktion gezeigt, haben ein gutes Gefühl gehabt. Die Jungs sind auch mit den 3 Siegen gut umgegangen, waren auch gestern hungrig. Wir hatten, glaube ich, gestern mit das beste Gegenpressing, mit die beste Konterabsicherung, die wir bis jetzt in der Saison gezeigt haben. Das zeigt, dass die Gier da ist. Wir haben uns halt nur ein bisschen dämlich angestellt hinten raus. In den letzten Minuten haben dann 2 total unnötige Gegentore bekommen. Und es geht einfach darum, dass da der Fokus 100% ist. Es hat gegen Gladbach schon die Situation gegeben mit dem Freistoß, den die Borussia kurz vor Schluss hatte, in der 91., glaube ich, wo wir den Spieler Elvedi frei köpfen lassen. Und das hätte dann auch nochmal können, 2 Minuten eng werden. Und es war dann auch gestern bei den beiden Einwürfen, hatte ich dann auch bei dem einen oder anderen nicht das Gefühl, dass wir die Situation mit allem, was wir haben, wegverteidigen wollen. Und das gilt es halt einfach über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Und dann gewinnst du auch so ein Spiel. Und so ist es jetzt natürlich auch spannend zu sehen, wie die junge Mannschaft mit sowas eben umgeht. Weil, wie gesagt, es war schon so das Gefühl, dass wir das Ding gezogen haben, du aber am Ende dann mit einer kleinen Enttäuschung dann rausgehst und jetzt gilt es halt einfach auch eine Reaktion zu zeigen und das ist natürlich für uns alle enorm wichtig.
Sonja Pahl von Hitradio FFH.
Du hast es gerade selber schon so ein bisschen gesagt, auf die Reaktion gespannt, wie die junge Mannschaft jetzt genau auf diesen Dämpfer auch reagiert. Inwieweit spielt dann in den Gedankengängen für dich als Trainer auch eine Rolle, dass ihr gegen eine Mannschaft spielt, die momentan im Tabellenkeller spielt, wo man ja vom Kopf her manchmal denkt, oh, das kriegen wir trotzdem irgendwie einfach so hin?
Ich glaube nicht, dass das die Herangehensweise von meinen Jungs ist, dass sie da schon genau wissen, was auf sie zukommt, dass sie jeden Gegner respektiert. Das war auch gestern so. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir den Gegner total respektiert haben und das Spiel auch so angegangen sind. Und das wird auch am Sonntag so sein. Natürlich spielt da der Trainer und das Trainerteam auch eine große Rolle, weil es fängt immer bei uns an. Wir werden uns genauso akribisch auf Kiel vorbereiten, auch wenn die Zeit ein bisschen kürzer ist, und wollen da bestmöglichst in dieses Spiel einfach reingehen. Und wir werden da auch eine Mannschaft auf den Platz schicken, die vor Tatendrang strotzt und die auch voll fit sein wird.
Ingo Dürstewitz von der Frankfurter Rundschau.
Dino, man kann ja auch so ein Frusterlebnis in so eine Trotzreaktion umwandeln. Kann man sowas rauskitzeln aus einer Mannschaft?
Ja, das war ja auch direkt der erste Ansatzpunkt von mir dann heute Morgen. Gestern nach dem Spiel war schon die Enttäuschung die überwiegende Emotion. Und heute die Enttäuschung noch immer noch ein bisschen da, aber dann trotzdem den Schalter umzulegen auf Kampfmodus, auf das, was jetzt kommt, weil das, was gestern war, können wir jetzt nicht mehr beeinflussen. Wir können aus diesem Spiel sehr, sehr viele Dinge lernen, sehr viele Dinge, positive Dinge mitnehmen, aber auch Dinge, die ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube, es geht für uns darum, von 1 bis 90 eben oder bis plus Nachspielzeit dann auch noch, diesen vollen Fokus auf das Verteidigen zu haben in der Box, das wir davor eigentlich sehr gut gehabt haben. Und dass wir dann halt in so einer Phase, wo du dann ein Spiel mal mit 1-0 gegen Gladbach oder jetzt auch 3-1 gegen Pilsen führst, dass du es einfach sauberer und kontrollierter spielst. Und das fängt dann hinten an, dass wir den einen oder anderen Ball nicht unnötig irgendwo wegschlagen. Klar ist das auch erlaubt mal, aber wenn wir da kontrolliert hinten rausspielen, die Sechser finden und dann auch die vorderste Linie finden. In der vordersten Linie dürfen wir dann auch nicht zu viel Risiko nehmen, dass du auch mal eine Situation versuchst zu lösen, wo du sagst, du ziehst vielleicht mal einen Foul und gewinnst damit einfach mal so ein paar Momente zum Durchschnaufen. Da haben wir noch, glaube ich, genug Entwicklungspotenzial.
Timo Müller vom Kicker.
Ja, weil Sie eben die Rolle des Trainerteams angesprochen haben. Was kann man denn tun als Trainer, wenn man das erkennt? Das war jetzt zweimal so ein bisschen Gladbach und jetzt, dass dann im Gefühl der Führung der Fokus verloren geht, um den zu schärfen. Oder vielleicht auch in dem Moment, wenn man von außen merkt, das wird vielleicht ein bisschen zu passiv, zu unsauber, wie Sie eben sagten. Dann kann man dann überhaupt noch eingreifen? Wie, ja, hinterfragen Sie sich da oder was haben Sie sich da vorgenommen jetzt?
Also ich habe jetzt nicht gesagt und ich sehe auch nicht, dass wir den Fokus so verloren haben, aber es geht darum, so diese letzten Prozente rauszukitzeln, also diese absolute Bereitschaft. Wir haben uns die Tore logischerweise nochmal angeschaut und diese absolute Bereitschaft bei dem Einwurf zum 3-2, da, dass wir da in den Ball reingehen, dass wir den versuchen wegzuköpfen. Beim 3-3 ist der Spieler, der vor dem Pilsen-Spieler steht, auch so, okay, dann wirft er halt über mich und das geht halt nicht. Da diese so ein bisschen mehr so eine Sorglosigkeit, so okay, es steht ja eh schon 3-1 und eben genau das nicht. Und in Gladbach stand es auch 2-0, aber wir wissen alle, dass so eine 2-Tore-Vorsprung immer sehr trügerisch sein kann und das dann nochmal so eine zweite Luft. Und wie es gestern gesehen, der Gegner hatte eigentlich keine Torchance und machen trotzdem dann hinten raus nochmal 2 Tore mit 2 weiten Einwürfen. Und da geht es halt darum, die Sinne zu schärfen, den Jungs die Situation nochmal aufzuzeigen, dass diese Dinge eben hinten raus nicht mehr passieren, aber genauso geht es auch vorne drum. Vorne hatten wir die große Chance noch zum 4-1, wo Omar sich den Abschluss dann nicht nimmt, wo er nochmal einen Haken macht. Jean-Matteo hatte einen guten Ball noch von Nils bekommen, wo er ein bisschen überrascht war vielleicht. Dann steht es halt 4-1 und dann sagt jeder, es war ein absolut souveräner und ungefährdeter Sieg. Und dann musst du halt nach dem Spiel dann da sitzen und so ein blödes 3-3 erklären, was ich dann auch mache, aber natürlich sehr ungern. Und es geht einfach genau um diese 2 Entwicklungspunkte nach vorne. Einfach noch mehr Entschlossenheit, bisschen mehr Ballsicherheit und hinten diesen Fokus zu haben über 90 Minuten.
Sonja Pahl.
Dann mal auf den kommenden Gegner auch noch mal genauer geschaut. Wir haben gerade gehört, die Eintracht hat seit 1996 dieses Stadion nicht mehr gesehen. Warst du selber schon mal in Kiel? Hast du dort schon mal gespielt? Und was erwartest du für einen Gegner dann?
Nee, ich habe da tatsächlich noch nicht gespielt. Kiel ist eine Mannschaft, die eine klare Struktur hat im Ballbesitz, die eine sehr gute Idee hat, die versuchen, einen gepflegten Ball nach vorne zu spielen. Sie versuchen, sich ihre Torchancen rauszuspielen. Das ist ein toller Ansatz, da wird sehr gute Arbeit gemacht. Das gefällt mir schon, die Idee, wie sie das umsetzen wollen. Und ich erwarte jetzt keinen Gegner, der sich hinten reinstellt und nur verteidigt, sondern sie haben ihre Qualitäten mit Ball. Sie haben einen überragenden Platz dort und wollen das natürlich auch ausnutzen. Haben zwei sehr gefährliche Stürmer, ein gutes Mittelfeld, gute Techniker, ein Torwart, der hinten raus mitspielen kann. Es wird eine spannende Aufgabe. Wir sind auf alles vorbereitet und wollen natürlich unbedingt für uns dann auch die drei Punkte mitnehmen.
Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk, dann Ulrika Siegenberger von der Bild.
Holstein Kiel ist so ein Aufsteiger, für den viele Sympathien haben, kleiner Verein. Wie ist das bei Ihnen? Ist das auch was bei Ihnen irgendwie positive Gefühle auslöst? Oder sagen Sie, allein der Anfahrtsweg nervt mich schon, weil es so weit ist?
Der Anfahrtsweg könnte ein Tick kürzer sein, auf jeden Fall. Aber also wie ich gesagt habe, jetzt den Kollegen schon gelobt und auch die Arbeit, die dort geleistet wird. Sie waren ja davor auch schon mal kurz davor aufzusteigen, in der Relegation dann gescheitert und sind jetzt hochgekommen mit einer sehr guten Idee vom Fußball. Und das gefällt mir schon sehr gut. Und deswegen habe ich natürlich auch gewisse Sympathien dann auch für so einen Verein und auch für die Art und Weise, wie sie das versuchen umzusetzen. Aber die Sympathien werden auf jeden Fall am Sonntag auf Seite gelegt.
Ulrika Siegenberger.
Musstest du Kauer gestern sehr aufbauen oder heute? Oder wie niedergeschlagen war er? Oder ist er so eine coole Socke, dass er sich kurz schüttelt und sagt, so weiter geht's?
Das verlange ich auch von ihm, dass er genau das so macht, sich kurz schüttelt und weiter geht's, weil am Ende geht's genau darum. Die Sportler, die am Ende sehr, sehr erfolgreich sind, die haben eine Sache, die sie sehr, sehr gut machen, und zwar ist es der Umgang mit Siegen, mit Erfolgen, dass sie da nicht zu leicht abheben, dass sie da fokussiert bleiben, aber genauso auch im Umgang mit Niederlagen oder mit Misserfolgen, dass sie da nicht umfallen, dass sie da mental stark bleiben. Und alle Spieler, die hier bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehen, sie haben das in irgendeiner Art und Weise schon auch bewiesen. Und darum geht's. Es geht um Wachstum, es geht um den nächsten Entwicklungsschritt. Für mich ist einfach wichtig zu betonen, dass es genau seine mutige Art und Weise ist, diese Bälle eben versuchen zu attackieren, unseren Abwehrspielern zu helfen. Dass es gestern sehr unglücklich war, habt ihr, glaube ich, dann auch nochmal alle im Nachgang gesehen, dass Junior dann nach seinem Kopfball da unglücklich in ihn reinfällt und er dadurch den Weg blockiert. Aber am Ende geht es ja um die Entscheidungsfindung. Und ich glaube, dass die Herangehensweise, die er gestern gewählt hat, aber auch die er gegen Gladbach gewählt hat, dass die schon sehr, sehr positiv ist und uns auch hilft als Mannschaft. Und am Ende wirst du auch mal so ein Gegentor kassieren, wie es gestern war. Aber normalerweise wirst du das nicht so häufig kassieren. Nein.
Ingo Dürstewitz von der Frankfurter Rundschau.
Wie weit ist denn Mario Götze? Ist da wieder ein Thema oder erst für das Europapokalspiel? Und was sagst du denn zu Mo Dahoud, der eigentlich, wie ich finde, eine ganz vielversprechende Leistung gezeigt hat?
Ja, bei Mario bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass er morgen dann mit nach Kiel fliegen wird. Und bei Mo Dahoud, glaube ich, wie du es auch gesagt hast, war es ein sehr, sehr ordentliches Debüt für das erste Spiel, dann aber auch direkt unter solchen Bedingungen. Europapokal, erste Spiel, ein bisschen Nervosität hast du schon gemerkt, so vorm Spiel, und die hat aber relativ schnell abgelegt und hat sehr gut gemacht. Er gibt uns natürlich eine hohe Ballsicherheit, ein gutes Spiel nach vorne, versucht viel die Zwischenräume zu finden und ist aber auch genau so ein Spielertyp, der uns vielleicht dann hinten raus die letzte halbe Stunde gefehlt hat, einfach weil er diese Ballsicherheit mitbringt. Und jetzt geht es darum, ihn in die Form zu bringen, dass er über 90 Minuten spielen kann, dass er diesen Rhythmus gehen kann, weil jetzt ja nur noch englische Wochen auf uns warten, und da sind wir schon sehr froh, dass wir mit ihm da nochmal eine andere Komponente im Mittelfeld haben.
Sonja Pahl.
Ich habe nochmal eine Nachfrage zu Hugo Ekitike. Du hast ja am Anfang gesagt, dass er da auch raus musste gestern. Wie groß ist denn das Ei inzwischen an der Schläfe durch den Kopfzusammenstoß gestern?
Siehst du mal, da wischst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Das habe ich gar nicht nachgefragt. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und gefragt, wie es ihm geht. Da hat er mir eher über die kleine Adduktorenproblematik berichtet und er hat auch einen fiesen Schlag noch auf den Fuß bekommen, hat mir seinen Fuß gezeigt, der ein bisschen geschwollen war. Also vom Kopf hat er nichts mehr gesagt. Nee. Also die zieht die Frisur schon so viel Aufmerksamkeit, da siehst du keine Beulen mehr.
Ulrika Sickenberger, bitte.
Wir haben ja jetzt Mario Götze schon und seinen Gesundheitsstand abgehandelt. Wie sieht's denn bei Kevin aus? Der war gestern vorher bei RTL gewesen und klang eigentlich recht zuversichtlich und hat so ein bisschen, hat man geglaubt, zu schielen auf den 6. Oktober im Spiel gegen Bayern. Wie ist denn bei ihm der Stand und könnte er dann schon wieder?
Er macht einen sehr positiven Eindruck, immer wenn ich ihn sehe. Er war jetzt schon das ein oder andere Mal auf dem Platz. Heute habe ich ihn unten im Gym gesehen und hat eine sehr gute Ausstrahlung, eine gute Energie, hat eine gute Freude auf das, was jetzt kommt. Er hat das sehr ordentlich verarbeitet und freut sich einfach dann so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein. Wir haben jetzt folgenden Fahrplan, dass er am Montag nochmal ein Kontroll-MRT hat. Da werden wir schauen, wie da der Verlauf ist. Und dann wird er normalerweise am Dienstag dann mit Jan Zimmermann das erste Mal dann mit ihm dann auf dem Platz sein. Und dann müssen wir schauen, wie sich das entwickelt Richtung Bayern.
So, gibt es noch weitere Fragen? Ja, Timo Müller.
Hätte noch mal eine Rückfrage zu Mo Dahoud beziehungsweise generell den Profilen der Kandidaten auf der Doppelsechs. Könnte man sagen, er ähnelt eher Elyesiri als Hugo Larsson und hat gestern dieses Element der Tiefenläufe, die Hugo Larsson mitbringt, ein Stückchen gefehlt vielleicht dann, trotz des Lobes für Mo Dahoud?
Das sind ja schon drei sehr unterschiedliche Profile, würde ich sagen. Ich glaube, dass Mo seine absolute Stärke, die Ballsicherheit ist, auf engem Raum. Er ist sehr pressingresistent, hat ein sehr gutes Vertikalspiel. Hugo Larsson ist eigentlich eher so Profilachter, der, wie du auch angesprochen hast, sehr gute Tiefenläufe macht, eine gute Boxpräsenz auch zeigt, der sehr, sehr fleißig ist auf zweite Bälle. Elias ist dann nochmal ein bisschen defensiver orientiert, der auch sehr fleißig ist auf zweite Bälle, auf das Schließen. Und von daher ist es schon alles sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich eben auch gesagt, dass wir sehr froh sind, dass wir mit Mo da dieses Element dazu bekommen haben.
Ulrika Sickenberger.
Das gibt immer tolle Steilvorlagen. Stichwort Elyesiri. Er trägt ja jetzt diese Maske. Behindert ihn das irgendwie im Sichtfeld? Weil man manchmal so den Eindruck hat, dass da so Fehlpässe passieren, die eigentlich gar nicht zu ihm passen. Gestern gab es ja auch so ein, zwei Situationen. Inwieweit beeinträchtigt ihn das?
Ja, das müsste ihn dann selber mal fragen, wenn er durch die Mixed Zone läuft. Das, was er uns als Feedback gibt, ist es natürlich nicht schön. Du willst natürlich lieber so spielen, dass du einfach freier bist, freier wirkst. Aber das ist eben so, dass er da diese Maske zu seinem Schutz einfach braucht. Und er sagt, er kommt damit gut klar. Und natürlich weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt dann auf die Maske zurückführen muss, wenn du mal einen Fehlpass einstreust. Es gibt den einen oder anderen, der auch mal einen Fehlpass einstreut, der keine Maske auf hat. Nicht nur bei uns. Von daher glaube ich nicht, dass er das für sich als Alibi nehmen wird. Und wir lassen das auch nicht als Alibi gelten.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Timo Müller.
Ja, eine hätte ich noch zum Dreiersturm, den Sie ja gestern erstmals dann losgelassen haben. So sozusagen, wie waren Sie da generell zufrieden? Und könnte man den Eindruck haben, wenn man jetzt zumindest das Spiel gestern sieht, Omar Marmoush wäre zentral vielleicht noch ein bisschen besser aufgehoben als jetzt in diese Rolle, die er gestern gespielt hat?
Ja, ausbaufähig. Aber insgesamt, wenn man die Leistung von allen dreien betrachtet, glaube ich, dass Igor es sehr ordentlich gemacht hat. Er hatte viele Abschlüsse, war ein bisschen unglücklich in seinen Abschlüssen. Da hat er normalerweise eine andere Quote, wenn er so frei zum Schuss kommt. Aber er hat es ordentlich gemacht. Heki hat ein Tor geschossen, hat eins vorgelegt, hat sehr gut gemacht. Und Omar, das stimmt. Das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, dass wenn du alle drei auf den Platz bringst, bekommst du alle in eine optimale Position rein. Und wir hatten uns gestern dann für ein 4-3-3 entschieden, und wo man sagt, okay, Heki war ein bisschen so eine hängende Spitze, Igor ganz vorne drin als Wandspieler, Omar mehr mit seinem Tempo über den Flügel. Deswegen kommt es immer so ein bisschen auf die Herangehensweise an, die wir für das Spiel wählen, aber das stimmt schon, dass Omar mit Sicherheit mittlerweile mehr Qualitäten hat, wenn er noch näher Richtung Tor ist. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir es in Zukunft dann gestalten. Eine Idee wäre vielleicht mal aus dem 3-4-3, dass die beiden ein bisschen hängen da hinter Igor spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt gestern daran gelegen hat. Aber es war auf jeden Fall aufmerksam verfolgt.
Gut, keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank für die kleine, aber feine Runde. Das Spiel am Sonntag wird übertragen auf DAZN und im Audio-Livestream bei Eintracht FM. Euch eine gute Anreise nach Kiel für die, die kommen. Und dann sehen wir uns am Sonntag an der Ostsee. Vielen Dank.